war dann schon erstmal sehr hart, damit klarzukommen. Dann war ich ja auch erst Mitte 20 und irgendwie ist Organversagen für viele erstmal was ältere Leute trifft. Und ich habe dann die Möglichkeit der Transplantation eher so als Chance auf Wiederbesserung empfunden.
Die Menschen sind bereit, gewisse Risiken einzugehen, weil eben nicht nach 2 Jahren ein Organ zur Verfügung steht, wie meinetwegen in unseren Nachbarländern zum Teil, sondern hier 10 Jahre gewartet werden muss. Und diese 10 Jahre, die bedeuten ja rapiden körperlichen Verfall.
Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Hallo zusammen. Beim letzten Mal zum Thema Lipödem saß Felia hier alleine am Mikro. Also nicht ganz alleine natürlich, sondern mit unserer Patientin Annalena und Professor Tobias Hirsch als Experte. Heute tauschen wir die Rollen und ich sitze hier alleine. Natürlich wieder nicht ganz alleine, wie ihr schon ahnt. Am nächsten Samstag, das ist der 7. Juni, ist Tag der Organspende in Deutschland. Den gibt es jedes Jahr Anfang Juni und wir, die Uniklinik Münster, nehmen das in diesem Jahr zum Anlass, aus dieser Woche eine ganze Themenwoche zum Thema Organspende zu machen. Ein wichtiges Thema, wie wir finden. Dazu haben wir 2 starke Geschichten mit 2 ganz unterschiedlichen Fällen. Beide gehen auch ganz unterschiedlich aus. Die eine Geschichte ist die von Sophie Schober. Sie war uns aufgefallen, weil sie selbst Journalistin ist und sozusagen aus eigener Betroffenheit über das Thema Organspende schreibt. Sophie hat nämlich im Januar bei uns am UKM eine neue Niere bekommen. Und das war etwa nicht eine fremde Niere, sondern eine, die ihr Vater ihr freiwillig gespendet hat. Eine sogenannte Lebendnierenspende. Außerdem haben wir natürlich einen passenden Experten hier. Das ist Professor Stefan Reuter, leitender Oberarzt unserer Transplantationsnephrologie am UKM und der behandelnde Arzt von Sophie Schober.
Der Gast.
Ja, mein Name ist Stefan Reuter. Ich bin seit gut 20 Jahren jetzt am Universitätsklinikum Münster. Bin Transplantationsnephrologe, bin leitender Oberarzt der Transplantationsnephrologie und stellvertretender Leiter des Deutschen Lebensspenderegisters.
Das Deutsche Lebensspenderegister, würde ich gleich später nochmal drauf kommen. Aber bevor wir das gleich machen, ist jetzt mal einmal Sophie Schober selbst dran.
Ich habe vor 4 Monaten Ende Januar hier am UKM eine Lebendnierenspende erhalten von meinem Papa, wie du schon gesagt hast. Ich arbeite als Journalistin mittlerweile auch wieder, habe jetzt die Wiedereingliederung hinter mir und war jetzt für den ersten Tag wieder fest, ohne Krankenschein endlich mal wieder arbeiten und freue mich, dass ich heute hier bin und dass wir über dieses wichtige Thema sprechen können.
Ich freue mich auch. Wir hatten schon öfter Kontakt. Wir haben auch zusammen ein Video gedreht. Wir haben eine ganze Kampagnenseite gemacht. Also ich würde sagen, da gab es schon einige Berührungspunkte und ich freue mich total, dass ich diesen Podcast mit Ihnen, mit dir machen darf. Bevor wir über das Thema Lebendnierenspende reden, würde ich mal sagen, wir steigen ganz breit ins Thema ein. Das Thema Organspende zum Tag der Organspende ist in Deutschland ein umstrittenes, möchte ich fast sagen, und es ist trotzdem so wichtig. Wir haben in Deutschland einen Organmangel. Herr Professor Reuter, warum ist das so? Was unterscheidet uns von anderen Ländern, zum Beispiel Spanien?
Ja, Spanien ist das absolute Positivbeispiel. Wenn man sich weltweit die Organspendeanzahlen pro Million Einwohner anschaut, schaffen die es, die meisten Spenden, ich glaube, es sind mittlerweile 46 pro Million Einwohner pro Jahr zu realisieren. Wir in Deutschland hinken deutlich hinterher und das nicht nur in Europa, sondern weltweit. Wir rangieren so mit 10 bis 11 realisierten Organspenden pro Million Einwohner auf den hinteren Plätzen. Die Ursachen sind vielfältig. In Spanien, sagen wir mal, ist eine ganz andere Organspendekultur, die dort im Laufe der Jahre entstanden ist. Das fußt natürlich zum einen auf einer sehr guten Informationskampagne. Das wird zentralistisch in Spanien seit vielen Jahren oder Jahrzehnten, muss man sagen, mittlerweile gefördert, ganz anders als das in Deutschland der Fall ist. Da haben wir immer kleine Aktionskampagnen. Es gibt natürlich viele, die sich zur Organspende bekennen, aber das nicht schriftlich hinterlassen. In Spanien ist es so, wir haben eine klare gesetzliche Regelung, das ist die Widerspruchslösung, also eine Opt-out-Regelung, während wir in Deutschland eher die Entscheidungslösung haben. Das sind grundsätzlich unterschiedliche Prinzipien. Und in Spanien haben wir eine sehr gute Organisation der Organspende, die ist zentralistisch organisiert, während wir hier eher so dezentral das Ganze angehen.
Jetzt haben wir Vorteile und Nachteile beider Systeme herausgefunden. In Deutschland haben jetzt meiner Wahrnehmung nach fast die Nachteile ein wenig überwogen. Das ganze System muss irgendwann reformiert werden. Ich glaube, da sind sich irgendwie alle einig. Was mich so interessiert ist, vor welche Herausforderungen stellt der Organmangel Betroffene? Aus deiner Sicht, Sophie, wie ist das?
Also es geht vor allem darum, dass wenn man auf eine postmortale Spende angewiesen ist, die Wartezeiten enorm lang sind. Also ich weiß, bei meinem ersten Gespräch hat man mich schon mal so auf 10 Jahre Wartezeit eingestimmt, wenn es keine Lebendspende gab, die es ja dann zum Glück gab. Und das ist natürlich ein enormer Zeitverlust. Also das wären so meine kompletten 20er, Anfang 30er gewesen, die man dann mit Dialyse zu tun hat. Und das ist natürlich auf der einen Seite gut, weil das ein gutes Verfahren ist, um den Körper zu entgiften und erstmal nicht zu sterben, um es ganz plump zu sagen. Aber es fehlt einem einfach sehr viel Lebensqualität und auch sehr viel Lebenszeit, weil das natürlich viele Stunden in Anspruch nimmt.
Das ist wahrscheinlich nicht nur für die Betroffenen, für die vor allen Dingen natürlich belastend, sondern ich kann mir vorstellen, dass das auch für MedizinerInnen schwierig ist.
Ja, lange Dialysezeiten bedingen auch hohe Morbidität letztlich bei den Betroffenen. Dialyse ist, wie gesagt, ein lebenserhaltendes System. Es verbessert nicht das Überleben. Im Gegenteil, wir sehen eine sehr hohe Mortalität und Morbidität bei den Dialysepatienten. Das heißt, über die lange Wartezeit, die unsere Patientinnen und Patienten leider akquirieren, werden sie nicht gesünder. Und das stellt uns Transplantationsmediziner natürlich vor enorme Herausforderungen, nach der Nierentransplantation ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Jetzt ist die Niere ja insofern ein besonderes Organ, sag ich mal, als dass es zwei davon im Körper gibt, was auch bedingt, dass wir so etwas wie eine Lebendnierenspende überhaupt durchführen können. Das unterscheidet die Niere ja von anderen Organen. Vielleicht können Sie mal einmal erläutern für diejenigen, die es nicht wissen, was ist eine Lebendnierenspende?
Im Prinzip ist die Lebendnierenspende die Herausgabe eines Organs, also einer Niere. Im Bereich der Leber ist das auch möglich, eine Leberteilspende. Ansonsten können wir keine soliden Organe spenden, die sind ja nicht paarig angelegt. Von daher ist das im Bereich der Niere einmalig. Nach eingehender Untersuchung, Aufklärung und Klärung bestimmter Voraussetzungen, Freiwilligkeit der Spende zum Beispiel, Abwesenheit von Kontraindikationen und so weiter, ist, was alles gesetzlich sehr dezidiert geregelt ist in Deutschland. Das Transplantationsgesetz reguliert das im Detail und die Richtlinien der Bundesärztekammer führen das weiter aus. Also wenn diese ganzen Voraussetzungen stimmen, sag ich mal, ist das möglich im Bereich der Niere, eine Niere zu spenden.
Ja, genau. Und wer darf das überhaupt? Dürfen das nur Angehörige oder auch andere Personen?
Also das Gesetz sieht vor, dass wir eine emotionale Verbundenheit zwischen Spendenden und Empfangenden etabliert haben. Das dient so ein bisschen in der Vorbeugung von Organhandel. Der ist weltweit eigentlich nicht akzeptiert bzw. verboten. Ja. Und die deutsche Interpretation ist, wir brauchen eine emotionale Verbundenheit. Das sieht das derzeitige Transplantationsgesetz vor. Wie das in Zukunft sein wird, kann das ganz anders geregelt werden. Die Gesetzesnovelle, die im Ende letzten Jahres angedacht war, sah das zum Beispiel ganz anders. Da brauchte diese emotionale Verbundenheit nicht immer zwingend in jedem Fall vorhanden sein, sondern da wurden bestimmte Ausnahmen definiert. Aber mit dem Untergang, sag ich mal, der Regierung ist das dann nicht mehr umgesetzt worden und wir schauen mal, ob das Thema in diesem Jahr nochmal angefasst wird.
Ja, wichtig wäre es. Um mal so eine Hausnummer zu haben für diejenigen, die es nicht wissen. Wie viele Nieren werden in Deutschland in jedem Jahr transplantiert und vor allen Dingen, wie viele Menschen warten auf eine Niere?
Ende 23 war so, dass ca. 6.000 Menschen in Deutschland für eine Nierentransplantation gelistet waren. Im Jahr können wir ungefähr so 1.500 Menschen mit einer postmortal gespendeten Niere versorgen in Deutschland. Dazu kommen noch ungefähr 500 bis 600 Lebendnierenspenden. Das sind so die Hausnummern. Genau. Neuanmeldungen haben wir ungefähr 3.000 pro Jahr für eine Nierentransplantation.
Nun sind Sie nicht selber der Transplanteur. Das macht bei uns hier am UKM die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie. Aber Sie betreuen die Menschen, die eine neue Niere brauchen, die auf der Warteliste sind. Was ist denn für ein Gefühl, wenn jemand zu Ihnen kommt, dann ein Nierenversagen vorliegt und Sie müssen der Person sagen, Sie müssen tatsächlich eine neue Niere haben?
Das ist für die Betroffenen natürlich sehr schwierig, erstmal zu akzeptieren. Ich habe ein terminales Organversagen. Ich bin auf einen Organersatz angewiesen. Das wird erstmal technischer Natur sein, wenn man nicht sofort eine Lebendnierenspende zur Hand hat. Vor allen Dingen, wenn das überraschend kommt oder schnell eintritt, ist man nicht vorbereitet. Aber grundsätzlich haben wir mit verschiedenen Dialysemodalitäten natürlich die Option, hier das Leben aufrechtzuerhalten und auch mit einer gewissen Qualität. Natürlich kann das nicht alle Qualitäten einer Niere ersetzen, so ein Nierenersatzverfahren, aber man ermöglicht zumindest das Leben per se.
Ich komme an der Stelle nochmal auf Sophie zurück. Sie hat nämlich für uns tatsächlich geschrieben, ihre Geschichte aufgeschrieben. Wir verlinken das unten auch in den Shownotes, was sie selbst geschrieben hat, zu dem Hergang sozusagen ihres Krankheitsbildes und wie es ihr damit ging. Und sehr eindrücklich schreibt sie am Anfang, dass einer der Momente, an den sie sich immer erinnern wird, der Moment war, als dir gesagt wurde, dass du tatsächlich terminales Nierenversagen hast, du eine neue Niere brauchst und erstmal auch dialysepflichtig bis dahin warst oder bist. Nee, bist nicht mehr, aber warst.
So. Genau.
Warum war das für dich so ein einschneidender Moment?
Also ich glaube, für viele Betroffene ist es so, wenn man eine Diagnose hat, die lebensverändernd ist, dann gibt es ein Vorher vor der Diagnose und es gibt ein Nachher. Und das Nachher ist sehr unvorhersehbar. Also erstmal ist man total geschwächt von der Erkrankung. Dann geht es einem mental natürlich nicht gut, weil man sich plötzlich mit Dingen beschäftigen muss, die man vorher so gar nicht auf dem Zettel hatte. Dann war ich ja auch erst Mitte 20 und irgendwie ist Organversagen für viele erstmal was ältere Leute trifft, so in der Wahrnehmung. Und es war dann schon erstmal sehr hart, damit klarzukommen. Aber ich bin von allen Ärzten und Pflegenden sehr gut betreut worden. Die haben mich da sehr gut aufgefangen. Und ich habe dann die Möglichkeit der Transplantation eher so als Chance auf Wiederbesserung empfunden. Und ich habe ja dann erst Hämodialyse gemacht, dann Bauchfelldialyse. Das hat alles schon mal ein bisschen angenehmer gemacht, weil es mir besser ging. Und
wir erklären gleich noch, was das ist.
Auch ein bisschen mobiler wurde. Also für mich, es war erstmal ein Schock, aber ich habe mich relativ schnell mit der Situation angefreundet, weil es hilft ja nichts, es muss ja irgendwie weitergehen. Und da ich auch ein Umfeld hatte, was mich da sehr gut aufgefangen hat, konnte ich so nach 2-3 Monaten dann wieder positiv durchs Leben gehen. Das war ja dann schon ganz gut.
Lass uns mal an die Anfänge deiner Erkrankung tatsächlich gehen. Mhm. Du bist ja nicht von Geburt an nierenerkrankt, sondern das kam ganz plötzlich über dich. Wie war das?
Genau, also ich hatte insgesamt 2 Nierenversagen. Das erste war im Februar 2021. Da wurde nach langem Hin und Her und Ausschlusskriterien eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert. Die wurde auch gezielt mit einem Medikament behandelt. Da ging es mir 1,5 Jahre wirklich gut. Das hat alles angeschlagen. Das war, wie es sein sollte. Und dann kam so ein bisschen aus der Kalten heraus, nach schwankenden Werten, wieder Nierenversagen. Und das hat mir dann so ein bisschen den Boden unter den Füßen erstmal weggezogen. Weil beim ersten Nierenversagen 2 Wochen Dialyse, Auslass, alles war wieder gut. Ich war nicht dialysepflichtig. Das heißt, ich hatte auch gar nicht so den Überblick über alles, was da auf mich zukommen könnte. Das war dann tatsächlich erst im Dezember 22, als mir so das Ausmaß dieser Erkrankung bewusst wurde.
Und wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, dass es irgendwann darauf hinauslaufen würde, dass du eine Niere wirklich brauchst?
Ja, also das war tatsächlich eine der ersten Dinge, die mir dann mitgeteilt worden sind, als es nicht danach aussah, dass man nochmal von der Dialyse wegkommen würde. Aber das war nie so, dass das jetzt negativ konnotiert war oder dass das als riesengroßer Eingriff und vielleicht nicht möglich dargestellt wurde, sondern das war von Anfang an als Chance benannt und als gute Möglichkeit auch für einen jungen Patienten wieder viel Lebensqualität herzustellen. Deshalb war das für mich was Positives, so ein bisschen der Lichtblick am Ende des Tunnels.
Jetzt bist du natürlich noch total jung. Du hast gesagt, Mitte 20 warst du bei der Diagnose. Mhm. Herr Reuter, nicht immer sind Patientinnen tatsächlich so jung. Gibt es denn, also ich gehe mal davon aus, sie war vorher gesund, gibt es denn Voraussetzungen für eine Lebendnierenspende und gibt es auch Ausschlusskriterien?
Naja, wenn wir die Empfängerseite anschauen, dann sind unsere durchschnittlichen Empfänger derzeit ungefähr 55 Jahre alt, also deutlich älter. Und natürlich gibt es Voraussetzungen sowohl auf Empfängerseite als auch auf Spenderseite, die geklärt werden oder vorhanden sein müssen, um hier eine erfolgreiche Transplantation durchführen zu können oder Spende auch durchführen zu können. Ganz klar geregelt ist das auch gesetzlich. Es gibt eine Richtlinie, sage ich mal, die nennt sich sogar Empfängerschutz im Bereich der Lebendnierenspende. Da geht's primär jetzt gar nicht mal so sehr um den Spenderschutz in dieser Richtlinie, sondern sogar dezidiert um den Empfängerschutz. Das heißt, man möchte den zum Beispiel davor beschützen, eine Niere zu bekommen, die jetzt möglicherweise eine Infektion überträgt auf den Empfänger oder eine Tumorerkrankung. Ja. Das muss auf der einen Seite gegeben sein, also eine sichere Übertragung für den Empfänger. Auf der anderen Seite, das ist das, was wir uns natürlich als Transplantationsmediziner sehr gewünscht hätten, wäre eine Richtlinie, ja, Spenderschutz, was ganz Tolles gewesen, die uns mehr an die Hand gibt, welche Dinge dürfen oder können wir denn bei Spendern akzeptieren? Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn die Spender oder die Empfänger derzeit im Durchschnitt über 55 Jahre alt sind und die SpenderInnen, muss man ja meistens sagen, eher aus der Familie stammen, also Lebensgefährtinnen, Ehefrauen sind, dann sind die dementsprechend auch älter und bringen wahrscheinlich die eine oder andere Komorbidität auch mit. Das heißt, hier müssen unsere Spender sehr gut untersucht und aufgeklärt werden, um zu schauen, gibt es denn Risiken, die möglicherweise den Erfolg, naja, nicht nur für den Empfänger gefährden, sondern auch nach der Spende selber mit ausreichender Nierenfunktion unterwegs zu sein, gefährden. Also von daher muss man die Spender gut untersuchen und schauen, sind die gesundheitlich so geeignet, dass sie den Rest ihres Lebens auch selbst ohne Dialyse auskommen und ohne jetzt Probleme mit gravierender Niereninsuffizienz.
Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Ich kann mir vorstellen, die Bereitschaft von Familienangehörigen ist immens hoch. Man möchte ja seinem Liebsten irgendwie auch helfen. Wie machen Sie den Menschen bewusst, was das trotzdem ja für Sie selber als Spender für ein Schritt ist? Gibt es da eine psychologische Unterstützung?
Das Ganze ist ein vielschichtiges Verfahren. Also das ist nichts, was jetzt von jetzt auf gleich entschieden werden muss. Das unterscheidet uns definitiv von der Leber, wo jetzt doch eine lebensbedrohliche Situation eintritt, wenn die Leber ausfällt und Angehörige meist innerhalb kürzester Zeit entscheiden müssen, ob sie einen Teil der Leber spenden. Das machen auch nur ganz wenige Zentren in Deutschland. Bei der Niere haben wir da grundsätzlich mehr Zeit, ne, mit der Dialyse. Oder sagen wir so, idealerweise bereitet man die Lebernierenspende schon vor, wenn eine Dialysepflichtigkeit abzusehen ist. Ne? Das heißt, das fängt schon bei der Beratung an, ne? Desjenigen, der erkrankt ist, der niereninsuffizient ist. Wenn die Nierenfunktion in einen Bereich gelangt, wo das Nierenersatzverfahren absehbar ist, dann muss auch die Beratung her, welche Optionen habe ich? Also Lebendnierenspende, postmortale Spende oder eben die beiden Dialyseverfahren. Und zu diesem Zeitpunkt beginnt auch, sage ich mal, der Empfänger sich natürlich mit dem Thema Transplantation oder auch Lebernierenspende, was ein ganz eigenes Thema ist, auseinanderzusetzen und muss natürlich auch seine Angehörigen befragen oder mit ins Boot holen. Und die müssen ja in diese Entscheidungsfindung auch eingebunden sein, ganz klar. Und ab diesem Punkt beginnt man sich ja erstmals damit zu beschäftigen. Und ab dann dauert der Prozess eigentlich eher Monate bis zum Teil auch Jahre, je nachdem, wie lange die Nierenfunktion des Empfängers noch aufrechterhalten werden kann. Also von daher ist das ein reiflich überlegter Prozess über viele Monate mit entsprechender Vorbereitung. Mhm.
Sophie, bei dir ging das alles etwas schneller. Du hast eben nicht jahrelang auf einer Warteliste gestanden, sondern es haben sich bei dir sogar mehrere Menschen im Familien- und Bekanntenkreis gefunden, die spontan gesagt haben, ja, das kann ich mir vorstellen. Wie seid ihr denn letztendlich dazu gekommen, dass die Wahl am Ende auf deinen Vater getroffen?
Also da hatte natürlich das Transplantationsgesetz was mit zu tun. Bei Familie ist ja die emotionale Verbundenheit am ehesten auch nachzuweisen, muss man ja fast sagen. Und dann hatte ich meine ersten Gespräche in der Transplantationsambulanz und meine Schwester war auch noch bereit zu spenden. Dadurch, dass sie aber noch mal jünger ist als ich, war die betreuende Ärztin dann der Meinung, erstmal soll der Papa zum Arzt und sich einmal grob durchchecken lassen. Und dann war das gar nicht so eine große Diskussion, sondern er hat sich angeboten und wir haben dann so die nächsten Schritte einfach durchgesprochen.
Worüber hier noch gar nicht gesprochen wurde, ist vor der Operation, vor dem Eingriff, kommt erstmal bei vielen Patienten eine sehr lange Phase von Dialyse. Sie haben gerade schon gesagt, Herr Reuter, da gibt es zwei Verfahren. Wollen Sie uns die mal einmal erklären?
Genau, auf der einen Seite haben wir die Hämodialyse. Das ist das Verfahren, was in Deutschland am allerhäufigsten angewendet wird. Das sieht weltweit nochmal anders aus. Also wir haben ungefähr etwas über 90% Hämodialyse-Patienten in Deutschland. Das ist traditionell so gewachsen, hätte ich jetzt fast gesagt. In anderen Ländern findet man sehr viel mehr Peritonealdialyse. Das ist nämlich die andere Variante, die durchgeführt werden kann. Und während die Hämodialyse ein eher technisches Verfahren ist, das heißt, wir haben ein Blutreinigungsgerät, ein Pumpensystem mit einem Filtersystem. Wir brauchen einen Gefäßzugang. Das wird über einen Katheter realisiert in ein großes Gefäß oder über einen sogenannten Shunt. Das ist eine Kurzschlussverbindung zwischen einer Vene und Arterie, über die große Mengen von Blut entnommen werden können, dann im Gerät gereinigt werden und dann zeitgleich wieder zurückgegeben werden können. Und die Alternative, also das so ein Verfahren, wird ungefähr dreimal die Woche durchgeführt in einem Hämodialysezentrum. Es gibt noch die Heimdialyse, also man kann das im Ausnahmefall auch zu Hause realisieren, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Das dauert dann ungefähr so 3 bis 5 Stunden. Teilweise kann man das auch über Nacht machen.
Ja, sehr zeitaufwendig, oder?
Auf jeden Fall. Man hat viele Stunden, die man in einem Zentrum verbringt, mit dem Transport dorthin. Danach geht es einem nicht so gut. Man fällt im Prinzip für den Tag unter Umständen aus, aktiv am Arbeitsleben teilzunehmen. Die Peritonealdialyse ist ein ganz anderes System, sage ich mal. Da nutzt man das Bauchfell als natürlichen Filter. Das heißt, man implantiert einen Dialysekatheter in die Bauchhöhle und lässt mehrmals am Tag einen sogenanntes Dialysat, also eine Flüssigkeit, in diesen Bauchraum hineinlaufen und der steht dann im Austausch mit der Körperflüssigkeit und dem Körpergeweben und entzieht diesen, das sind osmotische Prozesse, die da im Wesentlichen ablaufen, die Gifte und das lässt man dann ab und man kann das auch intensiver betreiben, wenn man das über ein sogenanntes Cycler-System betreibt, das dann automatisiert unterstützend zum Beispiel in der Nacht diesen Prozess durchführt.
In der Nacht ist natürlich praktisch und damit nicht so zeitaufwendig.
Genau, lässt sich das wahrscheinlich in den Tagesablauf oder in das Arbeitsleben besser integrieren, hat aber unter Umständen auch Nachteile. Ne? Man muss dieses Gerät haben, dass man schläft vielleicht nicht so gut mit diesem Gerät. Das kann auch mal Fehler produzieren und so weiter.
Ja, aber Sie haben ja natürlich trotzdem viel mit Menschen zu tun, die Hämodialyse machen müssen. Von außen betrachtet, obwohl Sie natürlich als betreuender Mediziner auch nicht ganz außen sind, belastet das sehr? Auf was stellen die Leute sich normalerweise ein und ist es hinterher tatsächlich noch schlimmer als erwartet?
Mit der Hämodialyse gehen viele Belastungen für den Betroffenen einher, das ist gar keine Frage. Ne? Also als wesentliche Einschränkung empfinden viele Menschen das Ausbleiben der Diurese, also sie können nicht mehr Wasser lassen und damit bedingt es auch, dass sie praktisch wenig bis gar nichts mehr trinken dürfen, damit sie eben, weil sie kein Wasser ausscheiden, nicht zwischen den Dialysesitzungen, bei denen natürlich Wasser entzogen werden kann, nicht in einen Zustand geraten, wo das Wasser in die Lunge läuft oder das Herz-Kreislauf-System dekompensieren lässt. Das heißt, dieses Nicht-Trinken dürfen oder wenig trinken dürfen, insbesondere bei Hitze, ist sehr belastend. Mhm. Dann haben wir das Problem, viele leiden unter Juckreiz unter der Dialyse. Das heißt, die Entgiftung ist nicht optimal. Die Prozesse sind nicht ganz verstanden, aber ungefähr 30% haben doch auch erheblichen Juckreiz an der Dialyse, was vor allen Dingen in den Sommermonaten stark in die Lebensqualität eingreift. Da muss man sagen, die Hämodialyse ist anstrengend für den Körper. Das heißt, wir haben nicht nur Elektrolytverschiebungen, das heißt, die Blutsalze können durcheinander geraten. Sie werden zum Teil korrigiert, zum Teil aber sind das starke Verschiebungen, die im Körper auftreten. Der Flüssigkeitshaushalt verschiebt sich, das ist für den Körper anstrengend. Das ist wie Sport. Wenn die dann 3 bis 5 Stunden diesen Prozess durchlaufen haben, sind viele erstmal den Rest des Tages müde.
Und man kann das wahrscheinlich auch nicht bis zum Ende des Lebens machen, sondern das alles ist eine absehbare Phase, oder?
Grundsätzlich lässt sich Hämodialyse bis ans Lebensende durchführen. Das ist schon so, wenn jetzt nicht gravierende Komplikationen auftreten. Allerdings ist die Lebenserwartung an der Dialyse nicht besonders hoch. Das ist klar altersabhängig. Und vor allen Dingen junge Leute verlieren im Vergleich zu Älteren viele, viele Lebensjahre, wenn sie mit Dialyse behandelt werden. Aber natürlich, wenn man nicht geeignet ist für eine Organtransplantation oder möchte nicht transplantiert werden, dann muss man natürlich, wenn man leben will, bis ans Lebensende Hämo- oder Peritonealdialyse durchführen.
Sophie, du hast ja eine ganz besondere Entscheidung getroffen, nämlich, dass es nicht die Hämodialyse sein soll, sondern du hast dich für die Bauchfelldialyse, die Peritonealdialyse entschieden. Was genau waren die Beweggründe? Was hat dich veranlasst?
Ich war tatsächlich am Anfang, als ich die Entscheidung treffen musste, sehr hin und her gerissen, weil ich zum einen hatten wir zu der Zeit einen Hund zu Hause und Hygiene ist bei der Bauchfelldialyse ein großes Thema und der Hund sollte auf gar keinen Fall irgendwie den Haushalt verlassen müssen. Auf der anderen Seite wollte ich auf keinen Fall einen Schand, der meistens nicht ganz so schön aussieht, vor allem nach einer Weile, und habe dann viele intensive Gespräche mit meinen behandelnden Ärzten geführt und habe mich dann für die Peritonealdialyse entschieden, weil sie mir so viel mehr Freiheit und Zeitmanagement einfach gibt, dass ich wieder selber treffen kann. Und ich habe angefangen mit dem sogenannten Handbeutelwechsel, also dieses mehrmals am Tag, alle 4 Stunden eine neue Flüssigkeit in den Bauchraum. Das macht man, glaube ich, immer so zum Anfang. Das konnte ich auch dann auf der Arbeit machen, das war kein Problem. Aber das ist trotzdem eine andere Tagesplanung, weil ich muss ja alle 4 Stunden an einem Ort sein, wo es möglichst sauber ist, dass ich das machen kann. Das dauert eine halbe Stunde. Und ich bin dann später auf den Cycler umgestiegen und habe den dann jede Nacht mit am Bett gehabt und konnte das über Nacht machen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also natürlich gab es die Fehlermeldungen, das Piepsen, das Aufwachen in der Nacht, manchmal auch einen Wutanfall deshalb. Aber das hat mir über 2 Jahre gut geholfen, weil es mir eben die einzige Einschränkung gebracht hat, dass ich 8 Stunden in der Nacht einplanen muss für die Entgiftung. Aber man macht das jede Nacht oder ich habe das jede Nacht gemacht, sodass der Körper viel regelmäßiger entgiftet. Ich hatte keine Trinkmengenbeschränkung mehr. Also mir ging es wieder super gut. Ich konnte wieder meinen Alltag total gut gestalten und habe all diese enormen Nebenwirkungen, so Wassereinlagerungen und extreme Erschöpfung, die ich bei der Hämodialyse hatte, gar nicht mehr. Das war ein echter Lebensqualitätsgewinn für mich.
Wie kam es jetzt dann trotzdem dazu, dass du dich so sehr schnell für diese Nierentransplantation entschieden hast? War das eine Familiendiskussion bei euch oder wie ist das entstanden?
Nee, also es war schon so, dass meine Ärzte mir auf jeden Fall dazu geraten haben, weil natürlich die Lebenserwartung auch eine große Rolle spielt und man ja schon versucht, gerade junge Menschen wieder so gut es geht ins normale Leben zu holen. Und ich wollte das für mich auch. Deshalb bin ich dann oder haben wir gut kommuniziert, wer denn in Frage kommen könnte. Genau. Und dann wurde das auch alles angeleiert, dass ich hier in die Transplantationsambulanz komme und dass dann alle Untersuchungen gemacht werden, die man so vorweisen muss als Empfänger, damit man auch fit und gesund genug ist, um so ein Organ zu empfangen. Und dann hat es 2 Jahre bis zur OP gedauert. Mhm.
So ganz kurz, wir brauchen jetzt nicht jedes medizinische Detail, aber was checkt man ab, sowohl beim Spender, aber auch beim Empfänger natürlich?
Erstmal müssen operativ die Verhältnisse stimmen, sag ich mal. Also es muss operativ möglich sein, ein Organ anzuschließen beim Empfänger. Beim Spender sollte die Situation so sein, dass sie operativ auch nicht schwierig ist, dass nicht sehr viele Blutgefäße, sage ich mal, an der zu spendenden Niere dran sind oder die sehr klein sind und so weiter. Das ist meistens nicht das Riesenproblem, sondern wir haben andere medizinische Probleme. Wir checken auf, ja, Herz und Nieren, wie man so schön sagt. Wir prüfen die Nierenfunktion, ist die ausreichend, ist die Seitenanteiligkeit gegeben. Das heißt, wir entnehmen ja ein Organ und wenn eine Niere jetzt, sage ich mal, nur zu einem Drittel arbeitet und die andere 2 Drittel der Funktion übernimmt, dann wäre eine Spende nicht möglich, weil dem Empfänger reicht die 1/3 Niere nicht und dem Spender auch nicht. Das heißt, wir wollen sicherstellen, dass die Seitenanteiligkeit gegeben ist. Mhm. Wir brauchen eine psychosomatische Evaluation. Besteht das Risiko, ein sogenanntes chronisches Müdigkeitssyndrom zu entwickeln? Zum Beispiel, wie ist der Umgang, wie ist die Resilienz, sage ich mal, gegenüber Problemsituationen? Was passiert mit mir, mit uns, mit der Beziehung, wenn die übertragene Niere von Anfang an nicht funktioniert oder der Empfänger, die Empfängerin nach 3 Monaten die Medikamente absetzen würde und das Organ abgestoßen wird, wenn derjenige nicht so damit umgeht, wie ich mir das vielleicht erträumt habe.
Okay.
Also da sind viele Dinge im Vorfeld zu untersuchen und zu besprechen.
Also das war das, was ich vorhin mit psychologischer Betreuung meinte, ne? Auch die Spenderseite, finde ich, ist ja wirklich auch nochmal eine, wo man drauf gucken muss, weil eben dieses chronische Fatigue-Syndrom möglicherweise droht. Ich weiß nicht, wie groß die Gefahr ist, das können Sie viel besser einschätzen.
Ja, ich glaube, man sollte erstmal festhalten, dass das chronische Fatigue natürlich existent ist, aber nicht jetzt explizit nur im Kontext der Lebendnierenspende zu erwähnen ist, sondern dass es ein grundsätzliches Phänomen ist oder eine Erkrankung ist, die auftreten kann, wenn ich zum Beispiel operiert werde. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, dass jetzt die Niere entfernt wird, die jetzt das chronische Müdigkeitssyndrom bedingen würde, sondern der Zustand per se, also ich begebe mich in eine Situation, die ich vielleicht nicht 100% kontrollieren kann, die ich nicht steuern kann, wo ich äußeren Einflüssen unterlegen bin. Auf der anderen Seite sind es Körperprozesse, die eine Rolle spielen. Das hat was mit Entzündungsprozessen zu tun und so weiter. Das ist letztlich nicht komplett verstanden, dieses Phänomen. Aber wenn es diejenigen ereilt, sage ich mal, die eine Lebenniere oder eine Niere gespendet haben, ist das natürlich dramatisch, weil es einen klaren Verlust an Lebensqualität mit sich bringt. Ne? Ja. Die Menschen sind dann nicht leistungsfähig. Und das Risiko für die Entstehung so eines Syndroms sollte man oder muss man im Vorfeld definitiv abklären.
Um das alles zu monitoren, haben Sie ja nun eine ganz besondere Methode auch mit Ihrer Vorgängerin Professor Barbara Suwelak herausgefunden, die deutschlandweit sozusagen greift. Da wird das im Prinzip in einem Register alles festgehalten. Wollen Sie uns das Register mal einmal erklären?
Genau, man möchte in dem im deutschen Lebensspenderegister eben nicht nur die somatischen Prozesse erfassen, wie das in Teilen das Transplantationsregister auch vorsieht. Also so marginale Daten werden da gesammelt, wie der Spender lebt noch nach einem Jahr oder er ist nicht dialysepflichtig und so weiter. Aber das greift viel zu kurz. Wir müssen ja auch im Sinne einer guten Beratung über Outcomes informieren. Und das sind Daten, die uns einfach fehlen, also weltweit fehlen, insbesondere auch für Deutschland fehlen. In den Ländern sind die Voraussetzungen absolut unterschiedlich. Von daher ist es ganz wichtig, dass man auch in Deutschland Ergebnisse sammelt. Das heißt, wir befragen Spender nicht nur vor der Lebendnierenspende, sondern auch im Nachgang, mehrere Jahre, im Prinzip eigentlich lebenslang. Wie geht es Ihnen? Vor allen Dingen werden viele, also unser Register legt einen psychosomatischen Schwerpunkt an. Es werden sehr viele psychosomatische Fragen zur Lebensqualität, zur Aktivität und so weiter erfasst. Dazu gibt es praktisch weltweit kaum Daten. Und das macht dieses Register, das prospektiv ist, weltweit eigentlich einzigartig.
Mhm. Und mögen Sie schon mal einen Ausblick geben, bringt das was? Was sind die ersten forscherischen Ergebnisse?
Ja, die ersten Untersuchungen, die erhoben wurden, sind erstmal beschreibend, was für ein Spenderkollektiv haben wir überhaupt in Deutschland. Da kommt raus zum Beispiel, dass wir ältere Spender haben als im weltweiten Vergleich, dass die auch zum Teil vorerkrankt sind. Das heißt, wir haben eben nicht nur gesunde Menschen, die eine Niere spenden, sondern es gibt gewisse Komorbiditäten, das ist eben unserer Gesellschaftsstruktur geschuldet, die in Kauf genommen werden und die mit denen trotzdem eine Niere gespendet wird, was vielleicht in anderen Ländern eben nicht so der Fall ist.
Also alleine aufgrund des Organmangels.
Ganz genau. Also die Notwendigkeit ist hier viel größer, sage ich mal, auch gewisse Risiken einzugehen. Oder die Menschen sind bereit, gewisse Risiken einzugehen, weil eben nicht nach 2 Jahren ein Organ zur Verfügung steht, wie meinetwegen in unseren Nachbarländern zum Teil, sondern hier 10 Jahre gewartet werden muss. Und diese 10 Jahre, die bedeuten ja rapiden körperlichen Verfall bei denjenigen, die auf der Warteliste sind. Ja. Von daher sind die Voraussetzungen andere. Und das war zum Beispiel ein Ergebnis. Oder welche operativen Verfahren angewendet werden in den einzelnen Kliniken. Auch das unterscheidet sich weltweit nochmal. Also es gibt da verschiedene Entnahmetechniken. Das können die Chirurgen viel, viel besser erklären, als ich das kann. Aber es ist eben nicht so, dass jede Klinik eine Schlüssellochtechnik anwendet, so wie das zum Beispiel in Münster der Fall ist. Sondern dass eben auch noch offene OP-Techniken existieren und das hat viele, glaube ich, überrascht, dass das noch durchaus verbreitet ist.
Ja, spannend. Bevor wir gleich den großen Sprung sozusagen in den Januar, als du operiert wurdest, wagen, würde mich mal einmal interessieren. Ihr habt bestimmt ganz viel geredet in der Familie zu diesem Zeitpunkt, als es darum ging, machen wir das jetzt mit der Transplantation oder nicht. Hat das irgendwie deinen oder auch von mir aus den Blickwinkel deiner Angehörigen nochmal irgendwie besonders geprägt auf das Thema Organspende und Organmangel? Hast du da heute eine andere Meinung zu als früher vielleicht?
Also ich hatte früher schon eine sehr starke Meinung zur Organspende, habe auch selber schon sehr lange einen Organspendeausweis, aber ich glaube, in meiner Familie und so im näheren Umfeld hat das schon nochmal einen anderen Blick aufgemacht, weil man sich eben ungerne mit so einem Thema beschäftigt, weil da der Tod irgendwie auch immer mitschwingt oder schwere Erkrankungen. Aber es gab auch Leute in meinem Umfeld, die so mit meiner Diagnose zu mir gekommen sind und gesagt haben, so, ich habe mir jetzt auch einen Organspendeausweis gemacht und ich habe mir da jetzt auch mal eine Platte drum gemacht. Und das hat mir dann doch gezeigt, sobald man ein bisschen in Berührung kommt mit so einer Erkrankung, und das ist ja dann doch nicht so häufig der Fall, dann fängt man wirklich an, drüber nachzudenken. Und das hat mich dann schon sehr gefreut, dass sich dann Leute aus meinem Umfeld da einen Kopf drum gemacht haben.
Und dir ist es ja so wichtig, dieses Thema, dass du das letztendlich jetzt sogar auch als Journalistin beruflich aufgegriffen hast. Du schreibst auch tatsächlich darüber.
Genau.
Warum?
Also auch wir nutzen immer den Organspendetag einmal, um darüber zu berichten. Und ich habe in den letzten Jahren so ein bisschen meine Geschichte erzählt, eben auch mit dem Blick darauf hin, dass sehr viele Leute warten, aber ganz wenige Organe zur Verfügung stehen. Und es, glaube ich, immer noch sehr viele Menschen ohne Organspendeausweis gibt, auch ganz viele, die sich da noch gar keinen Kopf drum gemacht haben. Aber ich habe auch mit meinen behandelten Ärzten da viel drüber gesprochen. Und es ist dann doch so, wenn man selber in der Situation ist, auf ein Spenderorgan angewiesen zu sein, dann ist man der Letzte, der sagt, nee, möchte ich nicht, sondern man will ja irgendwie weiterleben und auch mit Lebensqualität. Aber wenn man auf der anderen Seite steht und nicht betroffen ist oder jemanden im Umfeld hat, der betroffen ist, dann macht man sich da einfach keine Gedanken drum. Und dann kann man auch nicht so richtig wahrnehmen, was das für die Betroffenen bedeutet, wenn es eben keine Organe gibt und man 10 Jahre warten muss.
Ich höre daraus, du hast kein Verständnis für Menschen, die sich mit dem Thema am liebsten nicht beschäftigen wollen. Hast du denn Verständnis für Menschen, die sagen, ich habe mich damit beschäftigt, ich möchte trotzdem keine Organe spenden?
Ja, also das kann ich verstehen und ich finde auch, dass es wichtig ist, dass jeder diese Entscheidung trifft. Aber es kann jeder in die Situation kommen. Also bei mir war das ja auch mehr oder weniger plötzlich, dass ich auf ein Spenderorgan angewiesen war. Und es kann jeden treffen aus ganz verschiedenen Gründen und dann sollte man sich dann schon irgendwie mal eine Platte drum gemacht haben, weil wenn es drauf ankommt, wollen viele ein Organ und da sind wir aber davon abhängig, dass auch viele bereit sind zu spenden.
Jetzt gehen wir in den Januar, das ist alles gar nicht so weit her oder ist das in deiner Wahrnehmung schon ganz weit weg?
Also irgendwie ist es ganz weit weg in meiner Wahrnehmung, also manchmal muss ich mich daran erinnern, dass es erst Ende Januar war, dass ich diesen doch größeren Eingriff hatte. Ich bin sehr überrascht, dass ich so schnell wieder auf die Beine gekommen bin und jetzt schon wieder arbeite und Sport machen kann und irgendwie mein Alltag wieder sehr normal geworden ist.
Ja, und dazwischen war ja auch noch eine Reha. Also.
Genau, Reha war auch noch, so ein bisschen körperlich wieder fitter werden. Das hat alles ganz gut funktioniert, lag sicher auch daran, dass wir an der Müritz in der Reha waren. Also da ist man dann nah am Wasser und in der Natur und da geht das Gesundwerden noch mal schneller.
Wir haben überhaupt noch nicht geredet über deinen Papa, wie du immer sagst, über deinen Vater. Der war mit dir in der Reha und ich habe den auch wahrgenommen, ich habe ihn ja kennengelernt im Januar, als gut ausgerüsteten Mann, der irgendwie, glaube ich, das irgendwie vielleicht wegsteckt. Wie geht's ihm heute?
Sehr gut. Also der war ja, glaube ich, insgesamt 3 Tage nur nach dem Eingriff hier in der Klinik, ist danach entlassen worden. Er hat natürlich so ein paar Wundschmerzen gehabt, das war aber nach einer Woche auch wieder vorbei. Und ich meine sogar, dass er 2 Wochen nach OP schon wieder arbeiten gegangen ist. Also der ist auch sehr schnell wieder auf die Beine gekommen und hat die Reha genutzt, um nochmal so ein bisschen fitter zu werden, nochmal ein bisschen zu entspannen und nochmal besser auf die Beine zu kommen.
Ja, okay. Ja, für ihn war das dann ja auch eine gute Einheit irgendwie. Ne?
Ja, irgendwie schon,
genau. Und der steht jetzt aber wieder ganz normal im Leben.
Ja, also es hat sich nicht viel verändert. Seine Narbe ist auch super klein, das sieht man gar nicht mehr so richtig. Also er kommt mit einer Niere bisher sehr gut klar.
Sehr gut. Ist Sophie Schober eigentlich so ein ganz typischer Fall?
Wie gesagt, wir haben ja gerade gesprochen, dass unsere typischen Empfänger eigentlich über 50 Jahre alt sind. Von daher ist es absolut kein typischer Fall. Und Lebendnierenspende ist auch jeweils kein typischer Fall, weil ja die meisten Organtransplantationen nach postmortaler Spende stattfinden. Von daher ist es hier eine Ausnahme oder eine besondere Situation, sagen wir. Die Lebendnierenspende ist immer eine besondere Situation, aber beim jüngeren Menschen definitiv nochmal mehr.
Aber ich kann mir vorstellen, so ein Fall macht auch für Sie irgendwie Mut. Es gibt doch irgendwie auch Kraft und Zuversicht, solche Menschen dann irgendwie wieder so fit zu kriegen.
Ja,
oder?
Natürlich. Also es macht doch Freude zuzusehen, wenn jemand so viel Lebensqualität zurückgewinnt, wieder nicht nur in den Beruf, sondern in Gesellschaft und so weiter, ins Familienleben integriert ist. Das ist doch ganz toll.
Genau. Wollen wir mal über die weiteren Aussichten sprechen? Ein Organ, auch wenn es transplantiert ist, kann lange halten, muss nicht immer lange halten. Wovon hängt das ab und was sind so die Aussichten?
Ja, wir haben auf der einen Seite natürlich Spenderkriterien, die eine Rolle spielen, auf der anderen Seite Empfängerkriterien. Bei den Spenderkriterien sind bei Lebendnierenspende schon ganz gut, weil die Spender ja in der Regel gesünder und jünger sind als die, die eine postmortal gespendete Niere spenden. Und wir haben eine sogenannte kurze Kaltischemiezeit. Das heißt, das Organ ist nur wenige Stunden oder also in der Regel sehr kurze Zeit außerhalb eines Körpers. Und das ist nie gut für ein Organ. Das ist bei der verstorbenen Nierenspende ganz anders. Ja. Da müssen die zum Teil lange Wege zurücklegen, die Nieren, bevor die eingesetzt werden können. Das Ganze ist keine Notfallsituation. Das heißt, wir können unter sehr geplanten Bedingungen, guten Voraussetzungen eigentlich in diese OP gehen. Das sind so die Vorteile, sage ich mal, auf Spenderseite, auf der Empfängerseite. Sind Erfolgskriterien zum Beispiel gute Übereinstimmung zwischen Spender und Empfänger? Und das ist bei der verwandten Spende in der Regel, der Vater und Tochter teilen ja 50% des genetischen Materials. Also haben wir eine relativ gute oder zumindest mal eine mittelgute Übereinstimmung. Ja. Das ist da gegeben. Und dann gibt es weitere Voraussetzungen, wie zum Beispiel, wie hoch ist man immunisiert? Das heißt, wie viel Abwehrstoffe hat man gegen menschliches Material gebildet, das ist ganz wichtig im Laufe des Lebens. Das heißt, wenn man jetzt wenige Bluttransfusionen hatte, nicht vortransplantiert ist, vielleicht nicht schwanger war, dann sind das sehr gute Voraussetzungen von immunologischer Seite. Dann gibt es natürlich noch Kriterien wie jüngeres Alter ist immer erfolgreich, sowohl auf Spenderseite wie auch auf Empfängerseite. Dann ist der Gesundheitszustand einfach besser und Frau Schober hat ja gerade auch gesagt, wie schnell sie wieder fit war nach der Transplantation. Ja. Das gelingt Älteren definitiv nicht. Ne? Mhm. Die brauchen doch etwas mehr Zeit, um nachher wieder im Leben zu stehen.
Ja.
Dann haben wir so Kriterien wie, was ist die Grunderkrankung? Ne? Also kann die wiederkommen? Ganz entscheidend, wie komme ich mit den Tabletten zurecht? Machen die Nebenwirkungen? Kann ich die zuverlässig einnehmen? Nehme ich meine Nachsorgetermine wahr? Lasse ich mich impfen? Da sind sehr viele Punkte, sage ich mal, die Einfluss haben auf das
Transplantat überleben. Nebensatz gesagt, Tabletten, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Tatsächlich sind Tabletten jetzt inzwischen etwas, was du täglich zu dir nimmst, weil das Organ sonst abgestoßen würde. Ist so richtig, oder?
Genau, also ich muss immunsuppressive Medikamente nehmen, die mir eben helfen, das Organ möglichst nicht abzustoßen. Das ist eine Sache, auf die man tatsächlich sehr penibel achten muss, weil man so ein bisschen den Abstand zum Essen einhalten muss, gerade morgens, und dass man die Tabletten immer zur selben Zeit einnimmt, um eben so einen guten Medikamentenspiegel zu halten.
Mhm. Okay.
Aber das ist jetzt keine große Herausforderung, weil Tabletten mich schon seit fast 5 Jahren begleiten. Von daher ist das nicht so eine große Umstellung.
Mhm. Wie sind deine persönlichen weiteren Pläne?
Also ich habe mir ganz fest vorgenommen, diese Bonuszeit, die ich jetzt bekommen habe, so gut es geht zu nutzen und wirklich nur noch Sachen zu machen, die mir gut tun und auf die ich Lust habe und auch ganz bewusst Pausen einzulegen. Ich glaube, das geht im Alltag bei ganz vielen Menschen unter. Und da will ich mir jetzt mehr dazu zwingen, auch mal eine Auszeit zu nehmen und mich wirklich nur noch mit Dingen zu beschäftigen, auf die ich Lust habe, weil ich ja nicht weiß, wie lange dieser Zustand, in dem es mir jetzt so gut geht, anhält. Das kann ganz lange sein, das kann aber auch in einem Jahr schon ganz anders aussehen.
Hast du einen Appell für Menschen, die sich mit dem Thema Organspende bisher überhaupt noch nicht beschäftigt haben? Was wäre so dein Wunsch an alle?
Also ich würde mir natürlich wünschen, dass wir uns als Gesellschaft da viel mehr Gedanken zu machen, was ich schon gesagt habe. Also dass jeder kann in diese Situation kommen. Es kann auch jeder in die Situation kommen, dass ein nahestehender Mensch eine Organspende braucht. Und ich glaube, man sollte sich da in ruhigen Zeiten Gedanken dazu machen und nicht, wenn es zu einem Ernstfall kommt. Das würde ich mir sehr wünschen.
Politisch gesehen müsste sich da einiges ändern. Sie haben angedeutet, das ist mit dem Untergang der alten Koalition jetzt nochmal irgendwie neu, dass es geregelt werden muss. Haben Sie klare Vorstellungen, wie politisch das geregelt werden sollte, dass wir mehr Organe haben in Deutschland?
Ja, ich glaube, da sind verschiedene Prozesse notwendig. Also wir müssen einmal unterscheiden, Thema Organspende, das ist im weitesten Sinne Entscheidungslösung. Schaffen wir vielleicht eine verbindliche Entscheidungslösung, was sicherlich gut wäre? Können wir eine Widerspruchslösung einführen, was die Alternative wäre? Ich glaube, das muss ja rechtlich, ethisch, politisch einmal geklärt werden. Da würde ich mir ein System wünschen, was eben eine Entscheidung zu Lebzeiten herbeiführt, sodass eben nicht im Todesfall die Angehörigen entscheiden müssen, weil wir häufig vor die Situation gestellt sind, dass die Verstorbenen die Entscheidung nicht selbst getroffen haben, obwohl die Zustimmung in der Bevölkerung sehr hoch ist zur Organspende, 80% und mehr befürworten das, haben ja letztlich nur ein Drittel ungefähr die Entscheidung zu Lebzeiten getroffen. Das heißt, hier müssen die Angehörigen in der Todessituation dann diese schwierige Entscheidung übernehmen. Das ist einmal die Organspendeseite. Auf der Empfängerseite sozusagen muss das Transplantationsgesetz, sollte in meinen Augen liberalisiert werden. Es ist so, dass die Gesetzesnovelle, die angedacht war, schon mehrere Möglichkeiten der Lebendnierenspende vorsah, zum Beispiel die Überkreuz-Lebendnierenspende, ja, die ermöglicht werden sollte. Das heißt, wir müssen unser Portfolio, unsere Angebotsmöglichkeiten erweitern und das war da sehr gut zumindest aufgenommen worden. Das wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um hier möglichst doch vielen Menschen zu einem neuen Organ verhelfen zu können.
Okay, danke für die Zusammenfassung. Wir haben noch einen Punkt, den wir immer haben. Ich lege den jetzt mal zusammen mit den Fragen aus der Community, die sonst immer Felia macht, die aber heute nicht hier ist. Und zwar reden wir jetzt über Mythos oder Fakt.
Mythos oder Fakt, der Check.
Viele Menschen glauben, dass junge Menschen sich mit dem Thema Organspende ja nicht auseinandersetzen müssen, weil die betrifft das ja nicht. Sie haben ja gesagt, es betrifft in der Regel, wenn sie Menschen haben zur Transplantation, immer Ältere. Ist es deswegen trotzdem umgekehrt richtig zu sagen, das betrifft junge Menschen nicht?
Naja, wir haben ja hier ein anderes Beispiel, ne? Das heißt auch, jüngere Menschen können betroffen sein und wir transplantieren ja in Münster auch ungefähr 10 Kinder jedes Jahr. Das heißt, auch in jungen Lebensjahren kann ein Schicksalsschlag jemanden ereilen und er ist auch auf einen Organersatz angewiesen.
Die Niere ist ein besonderes Organ, habe ich schon eingangs gesagt. Davon gibt es nämlich zwei. Und deswegen ist uns begegnet das Vorurteil, würde ich jetzt fast sagen, dass das natürlich gegenüber Menschen, die jetzt eine Leber, ein Herz oder Ähnliches brauchen, ein relatives Glück fast in Anführungsstrichen ist, eben weil es die Lebendnierenspende gibt. Wie ist da Ihre Sicht so drauf?
Naja, zum einen können wir natürlich doppelt so viele Menschen auch nach postmortaler Spende mit einem Organ versorgen. Ne? Natürlich jeder Spender kann zwei Empfängern helfen, ne? Was eine Besonderheit ist. Und natürlich ist es so, dass im Rahmen der Lebendnierenspende auch geholfen werden kann. Das ist schon eine besondere Situation, ganz klar.
Auch begegnet ist uns dieses Urteil, dass man sagt, naja, ich weiß gar nicht, ob ich für eine Lebendnierenspende als Spender zur Verfügung stehen würde, weil mir droht ja vielleicht selber eine gesundheitliche Einschränkung bis hin zu chronischer Fatigue.
Grundsätzlich sind Gefahren damit verbunden. Klar, es ist eine Operation, die ist zwar sicher, aber natürlich kann man Folgen von einer Operation erleiden. Ne? Das kann sein, dass man ein Blutgerinnsel bekommt, dass man eine Lungenarterienembolie und so weiter bekommt. Das sind ganz normale, in Anführungszeichen, Operationsrisiken. Obwohl in dieser Situation man sagen muss, es ist keine normale Operation, weil es ja kein Heileingriff ist für denjenigen, dem die Niere entnommen wird. Das heißt, das sind nochmal ganz besondere Voraussetzungen, müssen erfüllt sein und die Hürden sind besonders hoch in diesem Fall. Also mit einer Niere kann man gut leben, wenn keine Komplikationen eintreten. Das ist so. Und natürlich muss man über die Risiken aufklären und die Aufklärung beinhaltet auch eine Abschätzung der Risiken. Das heißt, jemand, der vielleicht psychisch nicht besonders widerstandsfähig ist oder bei dem die Gefahr droht, dass so ein chronisches Müdigkeitssyndrom auftritt, der ist wahrscheinlich nicht der geeignete Kandidat für die Lebendnierenspende.
Okay. Danke an Sie beide, an dich, Sophie, an meine tollen Gäste. Vielen Dank. Ihr habt hoffentlich da draußen was mitnehmen können. Und vielleicht macht ihr euch jetzt ganz konkret mal Gedanken, ob ihr Organspender werden wollt oder nicht. Und bitte macht euch nicht nur Gedanken, denn dabei bleibt es erfahrungsgemäß dann auch manchmal, sondern tut am besten auch noch was. Also holt euch den Organspendeausweis. Wo ihr den bekommt, das sagen wir euch in den Shownotes unten. Da stehen auch noch andere wertvolle Tipps und die Geschichte von Sophie. Die erzählt sie da unten auch noch mal selbst auf unserer Kampagnenseite auf der UKM-Website. Auch die ist da unten verlinkt. Danke an Professor Stefan Reuter und Sophie Schober. Sophie, alles Gute für dich und es war toll, dass du uns hast teilnehmen lassen. Wäre super, wenn du irgendwann nochmal vorbeikommst und uns wissen ließest, wie es dir so weiter ergeht. Und wir freuen uns, wenn ihr uns wieder zuhört. Beim nächsten Mal sind Felia und ich wieder zusammen im Boot oder sagen wir besser zusammen im Zahnarztstuhl. Da nimmt nämlich Fachzahnärztin Dr. Inga Haags mal unsere Gebisse in Augenschein. Sie ist Oberärztin in der Poliklinik für Parodontologie und Zahnerhaltung. Und wer Angst vorm Zahnarzt hat, hört einfach rein und danach gibt's dann hoffentlich kein Problem mehr. Würde ich jedenfalls hoffen. Bis dahin abonniert ihr uns und lasst ein Like da für diese und auch für andere Folgen. Bis dann, habt einen schönen Juni und bis Juli.